Also, ich habe wieder mal was aus meiner Kiste mitgebracht, was ich 2 Jahre lang ausgebrütet habe. Und wie so immer, wer mich kennt, weiß, dass diese Vorträge immer auch so einen kleinen persönlichen Bezug haben. In dem Fall habe ich so einen kleinen Seelenstrip auch vor Ihnen jetzt vor. Denn ich habe mal langsam beschlossen, dass ich für dieses ganze technische Gedöns irgendwie zu alt bin. Und erwische mich dazu, dass ich in letzter Zeit immer mehr so aus den ganzen Kundengesprächen und so über philosophische Sachen nachdenke. Und hier habe ich Ihnen einen Vortrag mitgebracht, der wieder mal genau genommen aus 2 Vorträgen besteht. Ich habe lange überlegt, ob das getrennte Themen sind oder sie zusammenhängen. Ich habe dann beschlossen, sie gehören zusammen, sodass wir einen Teil 1 und Teil 2 haben. Der erste Teil ist ein bisschen Hilfe. Mein CXO versteht mich nicht, also CEO, CTO oder was auch immer man da so neumodisch hat, sprich mein Chef. Das ist ehrlich gesagt basierend auf einem Vortrag, den ich auf einer HP-Konferenz in Barcelona im Dezember gesehen habe. Da gab es einen sehr ähnlich gelagerten Vortrag, also der war auch die Idee dafür. Den hatte der CTO von ExxonMobil gehalten, also kein ganz kleines Tierchen auf der Welt. Und das fand ich ganz beeindruckend und dachte mir so, ja, das ist irgendwie auch das Problem. Und die zweite Hälfte sind so Ideen, die ich teilweise mir auch aus Büchern, aus Gesprächen oder aus ganz vielen Kundenbesuchen irgendwie mal zusammengesucht habe, warum das eigentlich in den ganzen Firmen so viel Stress immer gibt mit den ganzen IT-Projekten und so weiter und so fort. Vieles von dem, was ich Ihnen jetzt erzähle, kann ich selber nicht. Das muss ich einfach so sagen, da auch ein kleiner Seelenstrip, sind ja auch ein paar Kollegen von mir aus der Firma anwesend, die werden da an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schmunzeln und sagen, ja, wenn er mal so wäre, wie er es hier erzählt. Da muss man auch einfach sagen, ich habe Ideen, ich habe Wünsche, wie es laufen sollte, auch zwischen mir und meinen Kollegen. Und das dient auch so ein bisschen noch ja, dazu, dass wir da selber einen Weg finden. Manche Sachen klappen, manche Sachen klappen nicht. Kommen Sie bitte nicht auf die Idee, dass ich mir hinstelle und sage, ich mache alles richtig. Davon bin ich weit entfernt und ich kenne auch keinen, der alles richtig macht. Aber man kann sich ja mal über Konzept unterhalten. So, jetzt habe ich hoffentlich das so A, ein bisschen relativiert und Sie B, auch ein bisschen angefixt. Was hat es damit zu tun? Wir machen Linux Consulting, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber der Hintergrund ist, wir sind im Prinzip jede Woche in 1 oder 2 Firmen drin. Meistens dann, wenn es brennt. Manche kennen unseren 11-Gebote-Vortrag. Wir sehen die Schmerzen dort laufen. Und was ich immer wieder mit nach Hause nehme, Sie kennen das vielleicht aus den 11 Geboten, da gibt es hinten so einen Satz, die Consultants sind Sozialarbeiter. Ne? Erwachsene Leute schreien sich über den Tisch an, weil das so diese Konflikte im betrieblichen Umfeld sind. Und ich bin immer mehr zum Schluss gekommen, dass das eigentlich so die größte Effizienz- und auch Spaßbremse ist, die uns im Job so bevorsteht, den Administratoren, den Leitern, den Teamleitern, den Chefs. Und habe mir da mal so ein bisschen die Frage gestellt, woran liegt es, habe dann auch begonnen, so diverse Bücher zu lesen. Hinten raus habe ich ein paar Empfehlungen für Sie. Und da ist auch einiges provokant dabei. Ich freue mich anschließend auf Diskussionen und ich werde auch sicherlich Haue kriegen, weil ich natürlich so ein bisschen eine cheflastige Sicht der Dinge habe. Ich muss auch sagen, ich habe das auch schon mal woanders erzählt, Chefs gegenüber, da habe ich dann auch sicherlich die Administratoren etwas anders dargestellt. Das ist etwas, was ich jetzt hier ein bisschen weglasse. Sie können sagen, nein, es gibt einfach 2 Sichten. Ich kann erklären, wie ein Chef funktioniert, ich kann erklären, wie ein Consultant oder ein Administrator funktioniert und beide Seiten reden da nach meiner Einschätzung auch sehr gern aneinander vorbei. Ich versuche einfach mal, Ihnen das jetzt klar zu reden, ohne dass ich jetzt für alle Chefs auf der Welt immer den Persilschein ausstellen soll, weil die haben natürlich auch Dreck am Stecken. Also gut, Hilfe, mein CEO versteht mich nicht. Im Prinzip, ich habe Ihnen mal, eigentlich wollte ich das mit einem Kollegen von uns aus der Firma halten, der leider das Wochenende nicht kann. Ich wollte mit dem so ein Rollenspiel machen. Ich bin jetzt also, mir fehlt so ein Hut, ich bin sowohl Person A als auch B. Im Prinzip, wenn der Admin irgendwie so zum Chef ankommt, ey, Junge, wir müssen neue Sahnen kaufen, das alte ist bald voll. Sagt der Admin, super, ne, habe ich gesehen, wird bald voll, gehe ich hin, alles klar. Klingt ja erstmal eigentlich nicht schlecht. Ne? Was macht der Chef erstmal so? Keine Ahnung. Ne? Steht der von mir vor der Tür, ich mache gerade was anderes, der kommt rein, was soll ich jetzt dazu sagen? Schon wieder, das Alte ist doch erst 2 Jahre alt. Denke ich mir so, oh Gott, Sahnen gibt es viele, kostet viel Geld, geht mir dann so durch den Kopf. Ja? Was will der Typ jetzt von mir? Klar, ich habe den eingestellt, ich weiß, was der täglich hier macht, aber soll ich jetzt Kataloge wälzen? Soll ich jetzt suchen? Soll ich mir ein Buch kaufen? Was möchte der Typ jetzt gerade von mir, der an meiner Tür steht? Und Sie sehen schon, ich versuche jetzt gerade mal so die Gedankengänge auf der anderen Seite zu zeigen, die einem dann und mir dann tatsächlich auch so durch den Kopf gehen. Das geht hier um 60.000, 90.000 Euro. Ich habe gerade echt einen anderen Kopf. Komm morgen wieder, kann ich jetzt einfach mal nichts zu sagen. Du hast mich hier gerade überfallen. Ich habe gar keine Zeit dafür. Außerdem wissen wir auch, nichts ist so heil, nichts wird heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das alte Sahn wird schon noch eine Weile reichen und Geld ist auch knapp. Ne? Außerdem denke ich mir so, ja, Sahn, schön und gut, nerv mich jetzt nicht. Ich habe gerade ein riesengroßes Ding an der Angel, nachher ist Abgabefrist, das muss noch zur Post. Und mit Verlaub, Chef, ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, nerv mich nicht. Das heißt, aus der Situation, dass eigentlich ein Admin richtig seinen Job gemacht hat oder auch machen wollte und eigentlich dachte so, ich bin ja voll gut, ich sage dem Bescheid, hat der Chef vielleicht dann ganz an, oder auch der Teamleiter sozusagen, das muss ja nicht der Chef sein, ein Chef, die nächsthöhere Hierarchie, vielleicht eine ganz andere Sicht der Dinge und sieht das irgendwie ganz anders. Und da stellt sich dann einfach die Frage, wie sollte man sowas vielleicht richtig machen? Und darum will ich das mal vermitteln. Ich bin eben als Consultant in Firmen unterwegs. Ich arbeite sehr viel mit den Administratoren und sehe dann einfach, wie wir dort immer die Berührungspunkte zu den Chefs haben. Und ich kriege da sehr nah in diesen Wochen immer auch die Konflikte einfach mal mit, weil die sich dann auch völlig öffentlich vor mir zanken. Oder ich bin in dem Moment wirklich zu Gast auf der arbeitenden Seite. Und ich kann den Chef dann immer sehr gut verstehen und habe dann begonnen, auch wirklich den Admins häufig mal zu erklären, guck mal, der sieht das ganz anders, was hier gerade gelaufen ist. Lass mal drüber reden, was eigentlich gerade die letzten 30 Minuten hier abgegangen ist und warum die so grandios gescheitert ist, dieses Gespräch. Ja, und vor allem muss man natürlich auch sagen, Chefs haben einfach technisch keine Ahnung. Aber das, und dann ist er nicht vorbereitet. Okay. Gucken wir uns dasselbe Gespräch mal noch ein bisschen anders an. Problemlösung. Ey Chef, wir haben ein Problem, der Fluxkompensator geht nicht. Denkt sich der Admin wieder, ich bin Held, habe ich gut gemacht, bin ich reingekommen, ich habe das Problem eskaliert, der Chef ist stolz auf mich. Ne? Hätten ja auch warten können, bis das Desaster irgendwie da ist und so weiter. Mann, bin ich gut. Könnte die Sicht des Admins sein, hat er auch seinen Job gemacht. Die Frage ist jetzt ein bisschen, was sagt ein Chef dazu oder der Teamleiter, sagen wir mal. Und Sie können jetzt auch gerne mit mir spielen. Wie sieht der das? Wer ist Teamleiter oder Chef hier? Nur ja, einer, der Rest ist arbeitende Bevölkerung, auch nicht schlecht. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ich will keine Probleme, sondern Lösungen. Das ist im weitesten Sinne, ey, nerv mich nicht. Ja? Aber das ist es auch. Ja? Erstmal natürlich, habe ich jetzt auch keine Ahnung von, bin ich Fluxkompensator-Reparator? Dann die durchaus richtige Frage, und das ist ja mit Verlaub in 30% der Fälle auch das Problem, steckt überhaupt ein Stecker drin? Und da kommen dann bei uns auch so Diskussionen. Ich dann sage, na, steckt denn, jetzt im Übertragenen, steckt überhaupt der Stecker drin? Dann sagt der Kollege erstmal, boah, keine Ahnung, ich wollte erstmal das Problem mitteilen. Dann ist so, ey, möchtest du jetzt, dass wir an deinen Schreibtisch gehen und ich dir zeigen muss, dass du den Stecker nicht reingesteckt hast? Möchtest du das, lieber Kollege? Nee, lieber nicht. Ich so, ja, dann geh hin und wenn du es geprüft hast, dann kommst du wieder. Aber der fängt halt bei null an, mir ein Problem abzukippen. Und ich denke erstmal so, komm, für die ersten 10 Schritte brauchst du mich einfach nicht. Und darum fühle ich mich dann ehrlich gesagt auch immer genervt, weil das sind ja alles fitte und gute Leute und die könnten schon. Ich traue denen das ja zu, ich halte die ja nicht für doof, aber meistens ist es ja dann irgendwie sowas, ne? Und auf einmal ist es, stimmt, Stecker war gar nicht drin. Dann denke ich so, ja, da fallen mir jetzt 10 Sachen ein, soll ich jetzt mit dir ein 8-stündiges Gespräch über 10 mögliche Fehlerquellen führen und dann hier Debugging mit dir machen? Was soll das sein? Wie soll das sein? Ich habe keine Ahnung, was hast du denn schon geprüft? Ja, sonst mache ich dir 5 Vorschläge. Dann ist es immer dann, sage ich, habe ich schon. Das ist irgendwie nicht die Form des effizienten Dialogs, die ich mir dann einfach wünschen würde. Und dann muss man wirklich so sagen, und auch das höre ich auch von den Chefs halt immer wieder, mit denen ich dann auch mal ein Bier, oder mit den Teamleitern im Rahmen von dem Projekt, wenn ich so ein Bier trinken gehe, ey, soll ich seine Arbeit machen? Ne? Der kippt einfach ein Problem an und hat einfach noch nicht mal geprüft, ob der Stecker drin ist. So, und dann Problem eskaliert. Das heißt, wo der Admin sagte, ey, ich habe es eskaliert, alles geil, sagt der Chef, nee, hast du gar nicht, weil du einfach noch nicht mal deinen Grundjob irgendwie gemacht hast und mir das einfach irgendwie vor die Füße kippst. Und dann, das ist so ein Punkt, ja, wieder mal keine Lust gehabt, selber nachzudenken. Wie gesagt, ich mache mich jetzt auch angreifbar und piesel jetzt auch ein bisschen, ja, nehme das mir nicht übel. Aber teilweise ist es vielleicht auch so. Es ist natürlich irgendwie auch bequem. Ich kann mich jetzt selber eine Stunde hinsetzen oder ich kann ja erst meinen Chef fragen, weil im dümmsten Fall, oder meinen Vorgesetzten fragen oder höheren Kollegen fragen, der da vielleicht auch mehr Routine hat. Dem wird dann schon recht schnell irgendwas einfallen, vielleicht weil er auch den Job schon länger macht und einfach viele schon mal gesehen hat. Aber so ein bisschen Bequemlichkeit ist da ja vielleicht manchmal auch tatsächlich schon drin. Ich weiß nicht, ob Sie sich da vielleicht auch selber mal so ein bisschen an die Nase rassen wollen. Ich gehe auch, also mir geht es dann auch so, wenn ich ein Problem mit einer Software habe, dann rufe ich den Hersteller an, dann stellt er mir eine blöde Frage und sagt, oh, scheiße, stimmt, der Stecker war nicht drin. Und du hast ein Ticket aufgemacht und da stand dein Name drunter. Also ehrlich gesagt, sobald ich auf der anderen Seite stehe, bin ich auch nicht besser. Ja? Ja, und dann denke ich mir so, gut, schön, dass du das Problem abgekippt hast. Ich habe, wie gesagt, noch eine riesen Latte. Soll ich jetzt loslatschen und hier deinen Job machen? Und das ist es leider so ein bisschen, ja, soll ich jetzt deinen Job machen? Irgendwie nicht. Und ehrlich gesagt, die Leute sind ja alle clevere Kerlchen und die sind ja alle fit. Und ihr wollt ja auch nicht, dass irgendjemand anders euren Job macht und euch da irgendwie unfreiwillig auch vorführt, dass er keinen Bock hattet. Wie sollte sowas vielleicht stattdessen aussehen? Ich will ja auch sagen, wie ich es mir gerne wünschen würde. Dass da einfach der Kollege reinkommt und sagt, ey Junge, der Fluxkompensator geht nicht, das und das und das habe ich getestet, Stecker geht drin, das auch nicht. Und dann einfach sagt, ich glaube, das liegt irgendwie daran, aber an der Stelle komme ich nicht weiter. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Dass jemand sagt, hier, ich brauche irgendwas in die Richtung, da habe ich aufgehört, ich weiß nicht, wie ich es debuggen soll. Und da dann irgendwie sagt, so weit bin ich gekommen und jetzt bin ich einfach auch mal vielleicht fachlich oder weil ich einfach zu denkblockiert bin, irgendwie am Ende. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Und was ich mir dann tatsächlich denke, ist nämlich das Gegenteil von vorher, wo ich sage, wow, A, der hat sich bemüht, der war nicht zu faul zu denken und zu arbeiten und hatte keinen Bock und den bequemen Weg gewählt. Und er hat eben tatsächlich auch gesagt, gut, ich sag vielleicht auch so, ja, das würde mir auch als nächstes einfallen. Du weißt nicht, wie du das jetzt debuggst mit Netzwerk und pipapo. Gucken wir es uns kurz gemeinsam an. Und dann sehe ich eben nämlich auch aus meiner Sicht, okay, ich setze mich jetzt 5 Minuten mit dem hin. Ah, der lernt was, beim nächsten Mal wird das kapiert haben und der wächst, ist geil, das wollen wir ja. Und vor allem 5 Minuten und dann kann ich ihn auch wieder entlassen und er wird das alleine zu Ende machen. Und das sind die Wörter, die mir hier wichtig sind. Kurzer Schubs, ja, Problem alleine zu Ende denken können. Und das ist das, was wir wollen. Und ehrlich gesagt ist eigentlich das auch das, was, ich sage jetzt mal, ihr alle wollt. Ja, denn wir sind ja irgendwie eigentlich nicht doof. Ne, doch? Naja, alle, das ist vielleicht pauschalisiert jetzt, aber gut. Also, und das ist ein Gespräch, das kriege ich halt auch immer wieder mit, wenn man sich mit Teamleitern, und ich meine, jeder jammert auf seinem Niveau, die, wie man so schön, die Arbeitnehmer jammern alle untereinander, wie böse Chefs und Firma sind, die Chefs und Firmen jammern auf dem Unternehmerstammtisch und pipapo immer, wie schlimm die Firma ist und außerdem gibt es sowieso kein gutes Personal mehr. Also da jammert jeder und eigentlich denkt man so, wir sitzen im selben Boot und arbeiten. Und da gibt es irgendwie natürlich schon auch so eben, dass ich bin zu faul zum Denken, zumindest aus Sicht der Vorgesetzten. Ihr macht es wahrscheinlich nachher die Hölle heiß. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, wie sollte er damit umgehen? Was muss ich dann machen, wenn ich zumindest diesen Eindruck irgendwie habe? Der kann ja auch falsch sein, aber unser Konflikt ist nun mal einfach genau darin begründet. Was mache ich dann? Schimpfen, toben, bitten, belehren, Vortrag halten, ignorieren, wieder mal eine Rundmail an alle, dass man erst nachdenkt und eine Stecker reinsteckt und dann. Sie können glauben, ich habe alles in meinem Leben schon mal ausprobiert, von dem, was hier steht. Auch weil man, und das muss ich auch mal kurz sagen, keiner bringt einem bei, wie man Teamleiter oder Chef ist. Alle verlangen, dass man das kann, obwohl man vielleicht selber erst 25 oder 30 im Startup ist. Man hat alles in der Schule gelernt, aber nie Management, zumindest nicht in unserem Breitengraden. In anderen Ländern gehört sowas dazu. Ja, ja, naja, was habe ich... Ja, ist so. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so ganz alt, aber ich denke, oh, Lünge, ich komme auch irgendwie frisch von der Uni und Langzeitstudien, nein. Und das bringt einem keiner bei. Und ehrlich gesagt lernt man ja auch nur durch Fehler. Also irgendwie, weil ich habe lange versucht, Hilfe zu kriegen. Wer erklärt mir mal so, manchmal gibt es ja so Senioren-Coaching im Management und so und manchmal gibt es auch Management-Kurse, aber ich stelle fest, ey, das sind alles Autodidakten. Im Gegensatz zu den Leuten, die das fachlich mal studiert irgendwie haben, wie IBM ist ein Administrator, wie funktioniert Linux oder so. Ein Weg, den wir gefunden haben, ich mit meinem Kompagnon bei uns in der Firma, und vielleicht erkennt ihr so ein paar Sachen jetzt auch wieder halt, wie man stattdessen reagieren könnte, ich würde es versuchen, zumindest auf dem Weg, was konkret hast du jetzt daran nicht verstanden? Da ist es so, ja, habe ich jetzt gar nicht so richtig nachgedacht. Ja, und dann kann man sagen, okay, dann komm doch wieder und sag mir konkret, wie ich dir helfen kann, aber nicht einfach so auf den Tisch lunzen und sagen, das ist dein Problem. Ja? Oder eben, wie konkret kann ich dir helfen, damit du das Problem löst? Es geht nicht darum, dass ich deinen Job mache und ich dein Problem löse. Das ist auch nicht das, was du willst. Und wir haben 30 Leute, wenn ich für alle Probleme löse, werden wir ja nicht fertig und machen den Laden zu. Aber wie kann ich dir helfen, dass du, lieber Arbeitnehmer, optimal arbeiten kannst? Und das sind für mich jetzt als Tipps für die Chefs oder für die Teamleiter adäquate Reaktionsweisen. Ob und wie sie funktionieren, weiß ich nicht, liegt am Team. Zumindest ist das der Weg, den wir derzeit versuchen. Oder eben, wo konkret bist du jetzt genau an der Fehleranalyse nicht weitergekommen. Und die Idee ist, und wir haben gesehen, dass das funktioniert, wenn man das 3, 4, 5 Mal macht, steht der Tropfen, höhlt den Stein und die Leute dann irgendwie auch so merken, so, okay, das kann ich jetzt gar nicht beantworten, weil ich komme dann nachher nochmal wieder. Und beim nächsten Mal kommen sie eben wieder und haben das eben gleich von vornherein gemacht. Und wir haben dann auch festgestellt, dass allein wenn man schon mal Leute wegschickt und sagt, wo konkret kann ich dir helfen? Ja, weißt du noch nicht, weil du es noch nicht versucht hast, ja dann... Komm wieder, wenn du weißt, wo du feststeckst. Auf einmal kam nach 2 Stunden wieder, so, ja, ich habe einen Fehler gefunden, war gar nicht so schwierig. Ich so, ach, geht doch, geil. Und die Leute sind zu Recht stolz auf sich, weil sie ihn gefunden und auch, haben auch meinen Stolz oder meinen Dank und meine Hochschätzung, weil sie haben den Fehler gefunden. Das ist Win-Win, ich finde das ja gar nicht schlecht, sondern wir wollen das ja so. Das wäre so ein bisschen meine Verhaltensweise, zumindest ist das nach allen Varianten, die ich jemals in meinem Leben versucht habe, die beste, die funktioniert. Vielleicht ist es nicht die allerbeste auf der Welt, aber sie scheint irgendwie zu funktionieren. Wir haben dann immer wieder die Situation und das war auch eben auch das, was ich da von diesem CTO, von diesem CXO-Vortrag von ExxonMobil so mitgenommen habe. Diese Folien sind jetzt so ein bisschen inspiriert von denen. Ich habe eine gute Idee, ich will was von denen, aber der Chef sagt immer nö. Man muss den Chef ja bekanntermaßen auch was zu überreden. Das kann sein, weil er technisch keine Ahnung hat und jede Veränderung darum für ihn gefährlich ist und er eh bald in Rente geht. Oder es kann aber auch einfach sein, dass er vielleicht begründete Ansichten hat, die ich nicht nachvollziehen kann. Schauen wir mal. Szenario ist zum Beispiel, der Admin kommt zum Chef und sagt, hier, unser Backup ist Schrott, das müssen wir mal neu machen. Haben wir, glaube ich, so einmal die Woche in der einen oder anderen Variante, ne? Alles Mist, müssen wir mal neu machen. Und ihr wisst genau, wie häufig ich da ja sage, relativ selten. Ja. Ja. Und was denkt sich der Admin da drin so? Ey, boah, das ist kacke, ich brauche jede Woche irgendwie 4 Stunden, weil alles ist Handarbeit. Außerdem ständig wird das Backup in der Nacht nicht fertig, jeden dritten Tag fällt es einmal aus und überhaupt, ja. Der denkt sich ja einfach so, hey, ich tue was Gutes für meine Firma, ja, weil wenn das hier in die Luft fliegt, dann sind wir ja richtig angemeiert und der macht an der Stelle einen guten Job und er hat aus seiner Sicht ja irgendwie auch recht. Die Frage ist, was denkt sich der Chef dazu, wenn der so reinkommt? Punkt 1, er fühlt sich vielleicht persönlich angepieselt, weil das ist Schrott, das habe ich damals vor 15 Jahren gebaut, ja. So schlecht kann das bitte schön jetzt mal nicht sein. Auch das ist eine Komponente, die muss man berücksichtigen, wenn man sowas vorbringt, ja. Gerade wenn der Chef früher selber gebastelt hat. Und hat ja bislang immer funktioniert. Ne? Und dann, und jetzt kommt, werde ich wieder ernst, und das ist der Punkt, mal kurz neu machen ist es ja mit Verlaub nicht. Und eigentlich wissen wir das. Ne? Theoretisch sind das 2 Wochen. Wir wissen in der Praxis, das sind 4. Bis alle Nachwehenbedingungen bearbeitet sind 6. Es dauert immer länger, es wird immer teurer, die andere Arbeit bleibt liegen, weitere Probleme entstehen und. Es ist ja meistens nicht so optimistisch, wie man am Anfang immer denkt. Und das weiß Chefchen natürlich auch einfach mal. Und die Aufgabe von Chefchen ist jetzt aber auch einfach mal gegenzurechnen, ist es das wert für die Firma? Denn mit Verlaub, das ist das, was wir halt noch mehr mit berücksichtigen. Der Admin sieht seine technische Sicht, aber wir sagen halt auch, okay, aber was bedeutet das für die Firma, was kostet das Ganze? Ja? Stichwort Verwaltung neu machen und pipapo. Und unter Umständen kann es viel billiger sein, tatsächlich Manpower und auch Overhead und Arbeit reinzustecken in etwas Ineffizientes, weil Neumachen viel ineffizienter ist, wenn man das mal auf 3 oder 5 Jahre rechnet, weil man gar nicht so viel spart, wie man investiert hat. Ja, und dann heißt es wieder, ständig neue Sachen machen, ne? 2 Einheiten gespart, 8 Einheiten investiert, Arbeitseinheiten investiert und so weiter und so fort. Dann schimpfen alle, sie hätten so viel zu tun. Und manchmal denke ich mir so, nee, das müssen wir jetzt nicht neu machen. Klar, kostet das 10% mehr Kraft, als es nötig ist, aber alles andere wäre halt dann doch nicht so trivial, wenn man alle Abhängigkeiten mal bedenkt. Und an der Stelle gab es einen ganz süßen Satz, und das ist jetzt wirklich ein Zitat von diesem CTO-Typ. Wenn da so jemand in mein Büro reinkommt und sagt, übrigens, dann hat der erzählt, geht ihm genau ein Satz durch den Kopf. Ach so, dann geht ihm genau ein Satz durch den Kopf. Wenn Sie da sind, Chef oder CTO, und da will einer was von Ihnen. Was geht ihm durch den Kopf? Was will der von Ihnen? Geld. Das ist es. Das hat natürlich der CTO gesagt, der will, und das Original sagt, der will mein Geld. Der hat auch klar gesagt, das ist nicht mein Geld. Ich bin der CTO von ExxonMobil. Ja, das ist nicht meins. Aber mein Job ist es, dieses Geld zu hüten. Wenn er von Zahlen gesprochen hat, waren das immer Milliarden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber auch ein kleines. Und wenn bei mir einer sagt, ich will das Backup neu machen, dann heißt das auch für mich als mittelständischer Unternehmer, das ist mein Geld, im weitesten Sinne, juristisch gehört es der Firma, aber wenn mal was ist, ja, meine private, mein Vermögen, mit dem ich da hafte, mein Geld von mir, meiner Frau, meinen Kindern, meiner Freizeit, pipapo, das ist erstmal, was ich investiere, die 30.000 Euro und gucke anschließend, ob es sich lohnt, weil ich investiere nicht das Geld meiner Arbeitnehmer, ja, auch wenn es juristisch natürlich der GmbH gehört. Und wenn man sich das einmal wirklich klar macht, dass das irgendwie doch schon mitschwingt, ja, ich kaufe dir ein schickes, tolles, tolles Auto, ja, aber was habe ich davon? Dann kommt man vielleicht auch auf den Trichter und dann erzählt sich das so, dass man vielleicht anders argumentieren muss und so eine Entscheidung oder so eine Frage auch anders vorbereiten muss. Zum Beispiel, Chef, unser Backup-Server ist zu klein und überlastet. So, und jetzt geht es eben los, wie ich mir das auch wünsche. Ich brauche mal die Eventualitäten. Ich kann das auch gar nicht einschätzen. Ich habe mich damit bislang nicht beschäftigt. Variante 1, ich stecke da mal so richtig 4 Wochen Zeit rein. Wir machen das alles neu. Anschließend läuft das super optimal. Wir würden wahnsinnig viel Zeit sparen und so weiter und so fort. Außerdem brauche ich noch 15.000 für die Hardware. Und dann haben wir die Variante, die super duper läuft. Vielleicht aber auch, wenn das Geld mal knapper ist oder wir effizienter eben das einsetzen wollen. Wir machen nur das kleine Ding, machen die halbgare Lösung. Die ist nicht perfekt. Der Admin wird sagen, ich spare nicht so viel oder es kostet mich weiter an meine Zeit. Aber ich muss halt rechnen, was kostet es an Arbeitskraft und was kostet es mich an echten Finanzen, die ich bezahlen muss. Und das ja auch im Sinne aller Arbeitnehmer. Ja, also es gibt ja vielleicht auch einen kleineren Plan B, wo man dann berechtigt diskutieren muss, was ist effizienter. Ja, manchmal muss man richtig in die Tasche greifen, manchmal reicht eben auch der kleine Schritt. Oder er sagt eben auch, und das war auch von diesem CTO-Typ, ich zeige dem Chef wirklich mal die Konsequenzen, weil das Backup ist doof. Davon versteht der CTO von ExxonMobil irgendwie nichts. Was soll das sein? Keine Ahnung. Ja? Was droht mir hier? Was ist hier los, wenn das passiert? Und dann muss ich ihm sagen, Junge, wenn das schief geht, dann haben wir 2 Millionen Schaden. Wie gesagt, bei Exxon waren die Zahlen immer größer oder 2 Milliarden Schaden. Das ist schon mal passiert vor 3, 4 Jahren. Also ich mache mir als Admin ja einen Kopf drum, weil ich weiß, was uns droht. Aber du verstehst davon nichts, liebes CEO. Das war schon mal der Fall. Das ist das Risiko, was angeht. Ich schätze das wirklich als kritisch ein. Wir können das nicht weitermachen. Und insbesondere zeigen sie ihm die finanziellen Konsequenzen, weil am Ende ist das eine Abwägung. Wir wollen alle auch Geld verdienen im Unternehmen. Auch die Arbeitnehmer wollen Geld verdienen. Die Arbeitnehmer wollen auch, dass das Unternehmen Geld verdient, weil dann können sie Gehalt kriegen und Bonus und bipapo. Also es gibt ja durchaus den Zusammenhang, dass das auch euer Geld ist. Was wir links rausbraten, ist das Geld, was ihr nicht mehr zur Verfügung habt. Das ist ja auch ein direkter Zusammenhang. Und dann kann man eben durchaus mal überlegen, dass man abwägt, was ist das Risiko. Und seine Empfehlung war ganz klar, zeigt ihm das so. Und das war ganz erstaunlich. Das war die HP-Konferenz, die Weltkonferenz von denen. Da waren nur IT-Leiter aufwärts und so weiter. Also die, die zum Käffchen trinken, extra um die Welt chatten und nichts. Und denen ist die Kinnlade runtergefallen. Ich saß neben hochrangigen IT-Leitern. Ich dachte so, ja klar, logisch. Ich so, ach, darum? Wenn ich das so sage, dann versteht er das. Die haben sich anschließend noch vorne mit dem Dozent unterhalten. Haben sich bei dem bedankt und haben mit dem auch noch ein bisschen Rollenspiel gespielt. Und das, ich saß daneben und dachte, du bist doch offensichtlich, wie das war dir nicht klar. Ich kenne dich seit 5 Jahren, du bist ein Profi. Und der ging raus, wirklich jemanden, den ich lange schon kenne, und so, ich versuche das jetzt mal anders. Und ist wirklich wahr. Und an der Stelle habe ich gesagt, das ist ein Thema, das möchte ich als Vortrag machen und darum sind wir heute Abend hier. Das heißt, nehmen Sie das jetzt wirklich mal ernst. Ja, vielleicht geben Sie es auch Ihrem IT-Leiter weiter, falls der mal zum CTO muss oder eben zum Chef vom Mittelstand, wie auch immer. Zeigen Sie die finanziellen Konsequenzen und das Risiko auf. Das ist für Sie vielleicht offensichtlich, was das bedeutet, inklusive dem Risiko. Das ist anderen Leuten, die nicht technisch versiert sind, einfach überhaupt nicht klar. Was bedeutet das? Wie wahrscheinlich ist es? Und wie hoch ist das Risiko? Also die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit und die Schadensmöglichkeit. Und wenn ich sage, guck mal, das Ding, 20.000 investieren, 500.000 Schaden abwenden, die vermutlich in 3 Jahren einmal auftreten, da sagt jeder vernünftige Mensch, okay, hast du. Ganz klar. Wenn einfach nur sagt, boah, 20.000 investieren, weil Backup ist doof, nö, 20.000 behalten, nicht investieren. Das ist einfach, wie man es fragt. Und was ich mir natürlich immer wünsche, da kommen wir hinten gleich nochmal raus, dass das Ganze immer geniert wird mit, ich würde es so machen. Weil ich höre gerne auf meine Leute und die sind ja auch nicht doof und die haben sich viel mehr mit einer Frage und einem Problem beschäftigt als ich. Ich kenne vielleicht noch andere Zusammenhänge, gucken wir gleich noch, aber im Prinzip will ich auch nicht, dass mir jemand was null auf den Tisch gibt und sagt, denk du nach. Ich will, dass einer sagt, das ist es, das geht. Ich würde B machen, weil das ist die kleine Lösung, aber das reicht und in einem Jahr wollten wir eh was ganz Neues machen. Und das vermisse ich sehr häufig, dass mir Leute, ich will von den Leuten hören, was sie denken würden. Und wenn ich einfach nur die positive Erfahrung habe, dass ich sage, ich würde es genauso machen, der Typ ist gut. Weil das will ich wissen, dass sie das so machen, wie ich das will. Na, das war jetzt tatsächlich gar nicht witzig gemeint, weil wenn ich weiß, das ist jetzt total ernst, wenn ich weiß, dass die so entscheiden, wie ich es für richtig halte, das ist in der Firma oder im Team einfach so, dann weiß ich, ich muss sie nicht kontrollieren, ich kann die laufen lassen, ich muss mich mit denen nicht unterhalten und ich kann die machen lassen. So. Ja, alles richtig. Das habe ich ja vorhin schon angekündigt. So, also, der Chef, das unerforschte Wesen. Ich muss mir ein bisschen beeilen hier, weil wir wollen hier hinten noch zu konkreten Lösungsansätzen kommen. Was ich immer wieder feststelle ist, die Admins haben ja recht. Wenn es auf einer rein fachlichen Ebene ist, wenn es aus den rationalen Entscheidungen geht, das ist doof, das stürzt ab und pipapo. Die haben ja total recht, keiner von uns ist ja hier doof. Ja? Aber was ich in den auch häufig, wenn es da mal Stress gegeben hat in den anschließenden Gesprächen, wenn wir das nochmal analysieren, warum haben wir uns gerade in die Haare gekriegt, wenn wir aufräumen, ist einfach, dass der Chef einfach vielleicht noch ganz viele andere Argumente im Sitz hat, die normale Arbeitnehmer überhaupt nicht kennt, nicht sieht, auch nicht wissen kann. Ja? Dass wir sagen, okay, wir müssen Geld sparen, weil so und so der Fall ist, weil ich vielleicht einfach noch ein bisschen sparen möchte, weil wir eh neuen Mitarbeiter einstellen müssen, für den ich noch Personalgeld irgendwie freischaufeln muss, weil ich vielleicht ein Kunde gekündigt hat und dass ich weiß, Mensch, das Backup, das wird eh 30% Volumen verlieren, wenn der Typ erstmal in 3 Wochen weg ist, das weiß vielleicht ein normaler Admin so noch gar nicht. Oder weil ich sage, ich habe da auf dem Linux-Tag jemanden kennengelernt und da kommt vielleicht noch ein großes Ding und dann machen wir es eh alles einmal ganz neu. Also das sind viele Sachen, die man nicht weiß. Und die vielleicht auch dafür sorgen, dass der Chef letzte Woche nö und diese Woche ja gesagt hat oder letzte Woche gesagt hat, eilt nicht, in diese Woche, ne, wann ist es morgen früh fertig, weil sich Prioritäten verschieben. Und diese Prioritäten, die vermisse ich bei sehr vielen Arbeitnehmern, also auch diese Bereitschaft anzuerkennen oder diese Erkenntnis oder die Idee, dass es da einfach noch wahnsinnig viele andere Faktoren gibt, die mir als Teamleiter da wirklich einfach noch durch den Kopf irgendwie geistern. Und wenn es auch nur fixe Ideen, die was mit dem Bauchgefühl zu tun haben, also das ist ja auch was wert. Und ja, also da ändern sich einfach so die Sachen und vielleicht überlegt mal ganz kurz, was man sonst noch hat. So, ich kürze mal ganz kurz ein bisschen ab, damit wir noch Zeit für die Lösung haben. An der Stelle spreche ich auch von mir selber und versuche jetzt ein bisschen Verständnis zu machen. Wie gesagt, bei Chefs mache ich jetzt den Werbeblock pro Admin. Jetzt versuche ich das mal so pro Chef zu machen. Natürlich sollte man immer total souverän sein, wenn ich 55 bin mit grauen Haaren, seit 40 Jahren eine Firma geführt habe, alles schon gesehen habe, dann bin ich wahrscheinlich auch total alters, milde Altersweisheit und dann kann mich nichts mehr aus dem Ruhe bringen. Wenn ich meine 5 Millionen mit Swimmingpool und Rolls-Royce schon zu Hause habe, dann ist mir auch total egal, ob es der Firma mal schlecht geht und so weiter und so fort. Soweit bin ich dummerweise noch nicht. Und natürlich sind wir auch gestresst und natürlich reagiert man dann auch als Mensch einfach falsch. Man muss auch wirklich einfach sehen, der Chef hat auch vielleicht wahnsinnig viel Stress. Ich habe immer wieder festgestellt, dass Mitarbeiter sich gar nicht vorstellen konnten, wie viel das tatsächlich ist. Also ein bisschen Oh, könnte der jetzt mal sagen. Ne? Ja. Und da weiß man auch, dass man sich vielleicht falsch fällt. Da weiß man auch, dass man irgendwie mal den falschen Einlauf verpasst hat oder in dem falschen auch mal eine Klatsche gegeben hat. Nämlich dummerweise der als letztes mit dem klitzekleinen Problem kam, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Der hat die Klatsche für alle Probleme davor bekommen, die das Fass überhaupt erstmal gefüllt haben. Tut mir leid. Scheiße ist aber so. Das ist einfach die Realität und das erlebe ich auch bei unseren Kunden. Es ist einfach so und vielleicht machen auch alle guten Chefs Yoga und können das ab. Ich kann es nicht. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten und das ist meine Botschaft an euch. Habt euch lieb. Ich kann euch sagen, der Chef ist ein Arsch, soll er machen, was er will. Jetzt haue ich mir erst recht eine rein. Ich gehe mir nach Hause, sage ihm auch nicht mehr Bescheid. Ne? Lass ihn auflaufen. Soll er sich doch selber die Fresse an der Wand polieren und. Naja, kann ja, wenn man zu Unrecht eine Klatsche bekommen hat, dann darf man auch zu Recht sauer sein. So ist es nicht. Jetzt kann ich natürlich wirklich sagen, der ist doof. Ich kann aber vielleicht auch sagen so, okay, da ist irgendwas im Busch, ja, weil eigentlich ist er ja irgendwie doch vielleicht ganz in Ordnung. Und dann könnte ich auch sagen, hey, vielleicht ist das nicht fair und richtig, war es auch einfach nicht, ja, aber es war zumindest auch nicht persönlich gemeint, sondern eskaliert halt aus irgendetwas heraus. Vielleicht kann das auch irgendwas so eine Art Hilf mir sein, weil ich saufe gerade ab, also die Ärzte schreien nach Liebe. Liebe geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ein Hilf mir wäre ja vielleicht schon mal was, weil dass man einfach sagen, okay, du offensichtlich säufst dir gerade ab, kann ich dir einfach nochmal Jobs abnehmen? Ja, gibt's irgendwie, kann ich dir noch Arbeit abnehmen, delegieren, pipapo, weil man will ja eigentlich selber schon auch richtig reagieren und auch ungestresst sein, aber irgendwie kommt halt vieles einfach mal zusammen. Vielleicht kommen wir auf die Idee, auch einfach mal als Team in der Firma dann, wenn mein Teamleiter einfach dicke Luft hat, weil er sich gegenüber dem Rektor der Universität verteidigen muss, dass nicht auf Microsoft umgestellt wird, dass ich im Rücken frei halte, dass er eben die Kraft hat, sich auf das zu konzentrieren, was jetzt vielleicht auch für uns alle wirklich gerade wichtig oder wichtig ist, als so ein kleinen Kram. Das kann man halt immer zweischneidig sehen und wie gesagt, Chefs sollten sich immer total sauber verhalten, Arbeitnehmer sollten das auch immer und ich glaube, weder der eine noch der andere macht das so. Und irgendwie, finde ich, kann man auch manchmal so ganz dankbar sein, dass die Chefs auch irgendwie manchmal ein bisschen Drecksarbeit machen, sich mit dem Finanzamt drum ärgern, wirklich viel Scheiße auch erleben und so weiter und so fort. Und ja, meine Bitte ist einfach bloß bei sowas, einfach mal offen auf den zugehen. Ja, liebe deinen Nächsten, da kann man ein Wunder bewirken, wenn man das einfach mal macht. Das war jetzt der Werbeblock pro Chef. Ich habe auch immer wieder festgestellt, dass Leute sich eine feststellen, also andersrum, man muss sich auch mal klar machen, der einzelne Arbeitnehmer hat auch schlechte Laune. Gar keine Frage. Der hat auch viel Stress, der hat Probleme, hat gerade einen Einlauf gekriegt, weil er der Depp war, der als letzter durch die Tür gekommen ist. Der hat Stress mit den Kollegen, weil die sich in die Haare kriegen und so weiter und so fort. Es gibt genug Situationen, wo er nach Hause geht und sagt, war ein Scheißtag oder ich habe keinen Bock mehr und so weiter und so fort. Das ist auch euer gutes Recht und es ist auch so. Das hat der Chef auch alles. Der hat auch meinetwegen noch technische Probleme. Der Chef hat genau das Gleiche auch. Soweit ist Patt. Aber es ist halt dummerweise auch so, wenn ich 20 Leute habe, habe ich das 20-fach von allen Mitarbeitern oben bei mir nochmal, nämlich deren Probleme. Weil deren Probleme sind meine Probleme. Wenn zwei Kollegen sich kappeln, muss ich mich dafür interessieren und muss ich im dümmsten Fall klären, muss mit beiden unter der Haube am Essen gehen und die wieder vertragen und pipapo, papo. Es reicht nicht, dass ich mich mit dem streite, es reicht schon, wenn die sich streiten und ich habe ein Problem. Es reicht nicht, dass ich ein Problem mit einem Kundenprojekt habe, es reicht, dass ein Kollege von mir ein Problem mit einem Kunden hat und ich Krieg's eskaliert und muss mich drum kümmern. Jedes Problem, was bei mir abgekippt wird, eskaliert in einer Pyramide, in einem Flaschenhals. Ich sammle das einfach ein. Und das übersehen viele nicht. Wenn jeder von euch ein, zwei Probleme hat, könnt ihr davon ausgehen, hat euer Chef 40 oder 50. Und das überschreibt, muss ich wirklich sagen, irgendwann einfach auch mentale Belastungsfähigkeiten, die man so hat. Ja, To-Do-Listen von über 50 Punkten, die alle wichtig sind, sind da partout keine Seltenheit. Und was für den einen mit 7, 8 oder 12 Punkten vielleicht noch überschaubar ist, kumuliert hier einfach und stapelt sich einfach auf. Da kann ich aus meiner Sicht einfach nur für Verständnis werben. Und ja, ich glaube, der Tränendüsen-Block pro Chef ist jetzt mal vorbei. Gucken wir uns mal mit dem, was wir noch haben. Ja. Ich glaube, ich kein Wort. Eine Frage, die man sich vielleicht mal selber stellen sollte in dem Zusammenhang, ist einfach so, wie möchte ich vom Chef gesehen werden? Also nicht fleißiger Mitarbeiter, viele Stunden, billiges Geld, das Niveau meine ich jetzt nicht, sondern jetzt so kompetenzmäßig, arbeitsmäßig, ne? Geile Sau, die kann alles, gibt mir ein Problem und er wird es lösen und so. Aber vielleicht eben auch, wie möchte ich gesehen möchten, wie will er mich sehen? Einfach so, was ich mir von einem, wenn ich gefragt werde, was ist ein perfekter Mitarbeiter? Ja, was ist ein richtig gutes Teammitglied, einer, den man sofort überall einstellen würde, den man an jede andere Firma sagen würde, wenn der sich der bewirbt, stell den ein, ganz egal für welchen Job, er wird geil sein. Ich will in aller Regel irgendwie sehen, wie er sich entscheidet. Und das war das, was wir vorhin schon mal kurz hatten. Ich will bei allen Sachen sehen, entscheidet er so, wie ich auch entscheiden würde. Dann muss ich ihn nicht kontrollieren. Und das ist mein Ziel. Ich will den gar nicht kontrollieren. Du gehst ja mal polymer, Chef, wollen alles wissen, alles mitreden. Das geht aber in irgendeiner Größenordnung irgendwann nicht mehr. Und in dem Fall kann ich nur verstehen, die meisten wollen es nicht. Sie haben bloß den Eindruck, sie müssten. Oder sie müssen es vielleicht auch tatsächlich, weil sonst was baden geht. Aber Leute, zeigt mir doch einfach, dass ihr alles bedacht habt. Zeigt mir doch einfach, dass es überflüssig ist, dass wir uns jetzt darüber unterhalten haben. Wenn ich hingehe, sage, hast du gemacht und kannst du mal zeigen, wie sieht das Angebot aus, lass mich nochmal lesen bitte. Und ich will einfach nur sehen, dass ich 5-mal umsonst gefragt habe. Ich einfach sage, alles klar, geil, nichts zu sagen. Wenn ich 5-mal erlebt habe, dass das nichts von mir dazu gab, dann sage ich beim 6-mal, schick doch raus, will ich gar nicht sehen. Das will ich doch nur bewiesen haben, dass ich jemanden sozusagen von alleine loslassen kann. Er gelernt hat auch, wie unser Unternehmen einfach vielleicht funktioniert. Das hat ja auch Politik und ein bisschen Wording und so weiter und so fort. Zeigt mir doch einfach nur, dass es stimmt. Und wenn ihr mir immer einfach nur Probleme abgibt, sagen geht nicht da, dann werde ich das nie sehen. Ja, sondern zeigt mir auch einfach, ich würde das so und so entscheiden, ich habe meinen Kopf gemacht. Und selbst wenn ich vielleicht sage, nee, wir machen das anders, dann nehme ich doch irgendwie sehr positiv zur Kenntnis, dass das vielleicht total in die richtige Richtung waren, dass die richtigen Gedankengänge da drin waren. Also ich schaue mir sehr genau an, was die mir in solchen Situationen dann vorschlagen. Und mein Wunsch ist, nicht eingreifen. Man sagt immer, Chefs haben die Kontrollitis, aber ich glaube da gar nicht dran, sondern die haben bloß immer Angst oder die Erfahrung, sie müssten die haben. Mein Wunsch ist im Prinzip, ich kann 6 Monate lang einfach mal abhauen, Krankenhaus oder Malediven, sucht euch aus. Und ich weiß, ey, alles läuft dort weiter, wie der gehabt. Die müssen mich überhaupt nicht fragen. Rein pro forma Sache oder Idealfall tun sie es auch nicht. Ich will delegieren. Mich wundert das jetzt meine Firma, dass ihr nicht alle protestiert. Ja? Aber das ist tatsächlich im weitesten Sinne mein Wunsch. Aber ich will auch wissen, dass es geht. Ein Punkt, über den man eine Stunde lang reden müsste, und das ist was, was wir vor ein paar Jahren mal versucht hatten, das ist bei uns auch aus Zeitgründen leider eingeschlafen. Ich will es mal ganz kurz bringen. Es gibt natürlich so Ideen, wie man Teamführung betreiben kann. Das müsste man jetzt ein bisschen weiter erklären. Aber es gibt da so eine Idee, dass man sich auch in so Personalgesprächen einfach mal selber einordnet als Arbeitnehmer in verschiedenen Themenbereichen. Wo habe ich welche Kompetenzen, welchen Erfahrungshorizont? Also zum Beispiel Fehleranalyse bin ich super, Webcluster bin ich gerade so Mittelteil und so weiter. Wobei das jetzt nicht nur eine Kompetenzfrage ist, sondern wir sehen eben auch tatsächlich, das interessiert mich sehr. Ich habe zwar wenig Kompetenz, aber ich reiß mir den Arsch auf, weil da bin ich total heiß auf dieses Thema drauf. Und dass man sich durchaus unterschiedlich in Bereichen einordnet und dann eben darüber auch im zweiten Schritt mit seinem Vorgesetzten einfach mal auf eine Führungsform irgendwie kommen kann. Weil umgekehrt ist es so, wenn ich sage, lange Leine, mach doch, was du willst, habe ich auch festgestellt, es gibt Leute, die wollen alleine laufen, es gibt aber auch Arbeitnehmer, die wollen das gar nicht. Das habe ich eine ganze Zeit lang gebraucht, um das zu begreifen. Die wollen ganz gerne Dienst nach Vorschrift machen. Die wollen gar nicht irgendwie diese Freiheit und auch die Last, den Druck haben, selber entscheiden zu müssen. Sondern die freuen sich auch ganz gerne, wenn ich sage, mach so, mach so, mach so. Und die sagen, prima, störe mich nicht, ich mache es alleine. Aber eigentlich möchte ich Eisenbahnschienen haben und auf denen fahre ich durch die Gegend. Das war tatsächlich für mich eine erstaunliche Erkenntnis, weil ich aus meiner Sicht natürlich immer keine Leine haben möchte. Ja? Aber das ist tatsächlich nicht jedermanns Sache. Und wenn ich weiß, dass jemand zum Beispiel sagt, ich möchte mir dieses Thema arbeiten, ich habe da die Kompetenz E1, ich habe noch keine Ahnung, aber ich bin heiß drauf, ich lese jedes Buch bis nachts um 2, nimm mich an die kurze Leine, gib mir gute Projekte, aber halt mich bitte an der kurzen Leine. Also sprich, wir müssten jetzt in dem Fall ganz am Anfang noch eher dirigieren. Ja, also ich mache das, was du sagst und wir halten recht kurze Rücksprachen, damit wir sehen, dass es wächst. Irgendwann mit weiterer Kompetenz wird man dann eben auch auf ein Trainieren kommen. Ich habe gelernt, ich komme weiter. Oder eben auf ein Sekundieren, also ein Beistehen, du machst das schon alleine, aber im Notfall bin ich als Fallback irgendwie da. Oder eben ein Delegieren und das ist dann in dem Fall die höchste Stufe. Ich habe das komplett an dich abgegeben. Das heißt nicht, dass Delegieren immer besser ist als Trainieren oder Sekundieren. Ja, das ist gar nicht der Punkt. Man kann auch sagen, nee, in dem Bereich will ich auch gar nicht, ich mache das gerne, aber ich habe keinen Bock, mich da jetzt so tief einzuarbeiten oder das, ich habe auch Angst vielleicht vor dem Thema. Das ist gar nicht der Punkt, aber wir machen das zu wenig, wir haben das mal gemacht, dann ist es wieder eingeschlafen. Eigentlich haben wir mal gesagt, wir setzen uns halbjährlich hin und so liest man das auch in den passenden Trainingsbüchern dazu. Und einigen uns wirklich mal, in welchen Bereichen sprechen wir welche Sprache miteinander. Und dann weiß ich auch, wir haben uns hier gemeinsam auf ein Dirigieren vielleicht geeinigt. Dann weiß ich auch, der Typ kann mir das nicht übel nehmen und sich genervt fühlen, wenn ich tatsächlich ganz kurz immer nachfrage, hast du, machst du so, ich gebe dir Vorschrift, ich diktiere jetzt mal, wie du es tust. Also der kann sich auf den Schlips getreten fühlen, wie du das machst, ist immer verkehrt, weiß man nicht. Und wenn man sich da mal auf so Mitarbeit miteinander einigt, dann kann das tatsächlich sehr hilfreich sein. Wer da Interesse hat, gibt noch weiteres Material dazu, können wir uns anschließend auch noch unterhalten. Das wäre so eine Stunde alleine, aber das ist tatsächlich dann irgendwie das Thema Teamführung. Und da kann ich auch nur sagen, wie gesagt, wir machen es auch nicht konsistent. Weil irgendwie ist das halbe Jahr immer schneller um, als man gucken kann. So, soweit der erste Teil dazu. Ich hoffe, das hat Ihnen jetzt auch was gebracht. Ich bin wirklich gespannt, was das nachher für ein Feedback hier gibt. Ob Sie das total doof oder total hilfreich fanden, da können wir es nachher gerne draußen unterhalten. Zweiter Teil von dem ganzen Teil, 5 Methoden, um effizienter zu arbeiten. Nicht alle davon setzen wir bei uns ein. Ich möchte aber alle diese Methoden bei uns einsetzen. Und das setzt aber auch davon aus, dass man sich mal gemeinsam irgendwie darauf verständigt, wie man miteinander umgeht und welchen Regeln man da irgendwie folgt. Punkt 1, wir alle wollen eigentlich schnelle Entscheidungen, weil der Mitarbeiter, das hatten wir vorhin schon mal, ne, ich brauche ein neues Sahnen, 20k, ich habe da auch gar keinen Bock mit dem Chef ewig zu diskutieren, weil ich habe es mir überlegt, der Chef hat auch keinen Bock, weil der hat noch ganz andere Sorgen und so weiter und so fort. Die Frage ist, wie komme ich zu schnellen Entscheidungen, weil das kennen Sie auch, wenn Sie Projekte machen, meistens dauert es 3 Monate, weil das einfach zäh ist. Der kann sich nicht entscheiden, der Vorgesetzte kommt nicht da, ich habe den schon 2-mal genervt, der Kunde kann sich nicht entscheiden aus Sicht eines Consultants und so weiter. Wie kriegt man schnelle Entscheidungen hin? Und ich habe schnell extra in Klammern gesetzt, weil langsame Entscheidungen sind am Ende häufig auch gar keine Entscheidungen, weil wir haben so lange ausgesessen, bis sich das erledigt hat. Ist oft eine gewisse Taktik. Ja? Und wenn ich so einen Chef habe, kann ich auch überlegen, woran liegt das? Wie kann ich mit dem umgehen, dass ich trotzdem arbeiten kann, auch wenn mein Chef ein Aussitzer ist? Und meine Bitte ist, und das ist mir das Allerwichtigste, mit einigen habe ich diesen Zustand erreicht bei uns im Team, auf die Frage muss ich antworten können, und zwar mit Ja und Nein. Das ist meine qualitative Messlatte. Stelle mir eine Frage, die ich mit Ja und Nein beantworten kann. So blöd und arrogant das jetzt klingt, aber das ist der Weg. Wenn du mir sagst, das Sahne ist kaputt, gut, da kann man mit Ja antworten. Okay, aber das war keine Frage, richtig, genau, Syntax-Error. Ja, dann kann ich sagen, ja, aber das ist ja nicht die Lösung. Soll ich ein neues Sahne kaufen? Das ist sicherlich nichts, wo ich jetzt Ja sage, weil wie teuer, welche Ausstattung, ja, welche Ausbaustufen, welcher Hersteller, keine Ahnung, kann man so nicht beantworten. Die Frage ist nicht beantwortbar, nicht zwischen Tür und Angel. Das heißt, packt in solche Fragen, das ist mein innigster Wunsch, packt die alle entscheidungsrelevanten Informationen mit rein. Wie wir das vorhin schon gesehen haben, das waren mit den Platten wird so viel kosten, wir könnten langsamere Platten nehmen, das würde vermutlich reichen, aber zumindest nur die nächsten 3 Jahre, danach brauchen wir eh nochmal schnellere, wir würden uns aber 30.000 Euro sparen, wir können an das vorhandene Sahne noch einen Shelf ranpacken, wir können komplett neues Sahne kaufen. Man muss auch nicht 30 Variationen machen, aber man muss ja einfach mal sagen, ich komme das, halt das für sinnvoll und ich stelle eben das eins drüber und eins drunter einfach mal mit vor. Und wichtig ist jetzt wieder, was wir vorhin schon mal hatten, ich würde eigentlich ganz gerne eine Einschätzung sehen. Ich muss eine Einschätzung an der Stelle sehen. Ich würde empfehlen, dass wir neue Sahnen kaufen mit 3 Shelves, lieber gleich 25k mehr, dafür läuft es hinten raus und vor allem, wir wollten eh einen anderen Standort aufmachen, dann haben wir gleich 2 und so weiter und so. Und das vermisse ich an der Stelle einfach immer, dass die Leute das einfach so aufbereiten, dass man am Ende einfach nur sagen kann, +1, mach doch. Ich habe gleich noch ein Beispiel mitgebracht, wie sowas aussieht, dass Sie sehen, dass ich nicht nur fantasiere. Ja? Glauben Sie mir, Ihr Teamleiter möchte Ja sagen, auch wenn er ein arrogantes, inkompetentes Arschloch ist. Aber eigentlich in seinem Herzen möchte er das eigentlich. Aber er muss eben auch die Tragweite abschätzen können. Es nützt ja nichts, wenn er sagt, kauf noch 3 neue Shelves und dann stellt man fest, für den anderen Standort brauche ich eh noch Kontrolle, hätten wir damals gleich richtig gekauft und schwupps sind 20k irgendwie versenkt und so weiter und so fort. Aber eigentlich will er das. Wunderbar ist, wenn man wirklich auch die Alternativen aufgezeigt sind. Was wäre es, wenn ich Geld spare? Da kann ja auch sein, wir können irgendwie 10k sparen oder wir können auch 30k irgendwie sparen, aber das bringt so viele Nachteile rein, das mit Verlaub bringt einfach nichts. Dann sage ich, okay, nee, dann ist Quatsch. Wenn mir nur einer sagt, soll ich das Sahne kaufen mit den Platten und dem Geld, sage ich, wo könnten wir mehr investieren, wenn wir es gerade dicker haben, wo könnten wir sparen und was bewirkt das? Ich werde zu einem einzelnen Vorschlag nicht Ja, Nein sagen können, ich brauche die ergänzenden Varianten, damit ich weiß, in welchem Raum sich das Ganze bewegt. Ich muss auch einschätzen, was langfristig fachlich eine gute Entscheidung ist. Und Ich brauche aber eben auch die Frage, ob sie ihn da ankaufen sollen, weil es ja, wie wir vorhin gesehen haben, vielleicht auch Faktoren gibt, die außer mir keiner weiß. Neuer Kunde droht mit Auftrag, wird sowieso weggehen, Saan wird frei und so weiter und so fort. Das gibt eben vielleicht auch Informationen, die tatsächlich vielleicht nur ich besitze. Nicht, weil ich Geheimniskrämerei betreibe, sondern weil einfach, wenn man mit jedem über alles redet, dann kommen wir gar nicht mehr zum Arbeiten. Und dann muss man es eben auch mal vorlegen. Aber eigentlich will ich ja sagen können. Maßgabe. Wenn Sie einen Teamleiter haben, der viel unterwegs ist oder der viel selber noch irgendwo versenkt ist, nicht den ganzen Tag Däumchen dreht, stellen Sie eine Frage, die er jetzt sofort auf dem Handy mit Ja und Nein beantworten kann. Und Sie werden feststellen, Sie, je nach Chef, okay, aber Sie werden ganz schnell Entscheidungen kriegen. Zumindest das der Weg, wie ihr von mir definitiv sofort Feedback kriegt. Aber wenn ich Ja und Nein sagen kann, dann, also kann ich einfach auf dem Weg zum Flugzeug sagen, okay, ja, machen. Oder nein, stopp, wir müssen drüber reden. Ne? Das reicht, dann muss man es eben aufschieben. Aber ich kann auch sofort Freigaben machen. Oder ich kann nachts um zwei einfach Ja sagen. Ich kann, also kann ich schon, aber das will keiner, nachts um zwei anrufen und sagen, okay, erzähl mir mal was über die Alternativen vom Saan. Dann diskutieren wir das jetzt und ich klingel dich jetzt nachts um zwei aus dem Bett, weil ich habe gerade Zeit, mir das jetzt anzugucken. Tagsüber habe ich halt keine. Zeit ist ein Problem. Je besser die Frage, desto schneller und besser ist die Antwort. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Jede Frage ist falsch, die Rückfragen nötig macht an dieser Stelle. Ganz einfach. Wenn nicht Rückfragen nötig sind, brauche ich eine Tastatur. Auf dem Handy, im Taxi, auf dem Weg zum Flughafen, schaukel, mache ich jetzt nicht so ein Pamphlet mit, gehen auch noch die SAS-Platten, wir wollten eh den Hersteller wechseln, kann denn der Fiber-Channel-Switch überhaupt mal mithalten? Das, boah, ist mir zu blöd. Dann lese ich das, sage, boah, kann ich jetzt nicht entscheiden, pack's beiseite. Ganz einfach. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Zum Anrufen ist keine Zeit mehr, weil die Stewardess sagt, bitte ausschalten oder sowas. Ja, das funktioniert nicht. Kostet mich zu viel Zeit jetzt, schaffe ich nicht. Ich bin gleich beim Kunden, da kann ich auch nicht telefonieren. Der hat mich bezahlt, dass ich mit ihm rede, nicht mit meinen Leuten. Also mache ich es morgen. Und morgen kommt was anderes Wichtigeres und das eh schon Tag alt ist, kann es auch noch bis übermorgen warten. Übermorgen ist übrigens die CeBIT, da habe ich eine ganze Woche keine Zeit. Danach bin ich in Chemnitz, da habe ich zwei Tage lang keine Zeit. Montag bis Mittwoch habe ich ein Training, Donnerstag bin ich beim Kunden. Nächste Woche Freitag gucke ich mir das gerne wieder an. Das ist die Realität. Was denn? Es gibt manche Reaktionen, mit denen habe ich nicht gelacht. Also das ist wirklich der Punkt. Ja? Und eigentlich denke ich, ich hatte damals so eine Rückfrage, aber wir finden teilweise eine Woche keine Zeit. Gut, das hatten wir. Und ich komme dann auch ganz blöde aus meiner Sicht zum Schluss. Wenn er so eine Frage stellt, dann ist ihm auch nicht so wichtig. Dann kommt es meiner Prioritätensetzung auch automatisch weiter nach unten. Ja. Ich habe Ihnen mal mitgebracht, ich hoffe, ich habe alles geschwärzt. Ein reeller Fall, Sie sehen am Datum 7. Dezember, das ist diese Woche passiert, auf der CeBIT. Das ist mir auch erst heute Morgen eingefallen, dass es diesen Fall gegeben hat. Lesen Sie erstmal das. Ich glaube, ich habe alles geschwärzt, was relevant ist. Er hat einen Vorschlag. Er hat gesagt, wie wir es machen könnten. Er hat jemanden vorgestellt, der es lösen kann. Wir müssen ein bisschen Geld investieren. Es gab parallel eine zweite E-Mail, wo noch der Stundensatz und die vermutete Kosten drin standen. Also astrein. Mein Vorschlag, ich will sehen, wie er sich entscheidet. Er will mir sagen, das wird nachgefragt, ich würde es nicht machen, weil ey, wir können das fachlich nicht noch leisten. Die Variante wäre ja auch möglich gewesen. Ich weiß, dass die Kunden dieses Thema nachfragen, aber ich habe noch keine Entscheidung gebildet, will ich das machen oder will ich das nicht machen. Und er schlägt also ganz genau vor, ich würde es so machen, weil das. Er sagt genau, dafür müssen wir alles andere runterraten, wir nehmen ein anderes Projekt zurück. Ich sehe alle Konsequenzen, er hat das richtig durchdacht und so weiter und so fort. Und kostet Geld und so weiter und so fort, dauert ungefähr 2 Wochen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, die zweite E-Mail war noch, kostet ungefähr 30.000 oder so. Und die Reaktion von mir war auf der CeBIT, wo man nur echt keine Zeit hat, ja, bis nachts um 2 ist man zu Gange, morgens um 6 fällt man aus dem Bett und bla bla bla. Hier oben vom Handy, ja, auf dem Handy geschickt, klar, geil, machen. Mit dieser Mail hat der Kollege ein Projekt bewilligt bekommen über 30.000 am selben Tag. Weil alles drin war. Wer die Frage kommt, wollen wir den Dienst nicht mal machen, ich kenne da einen. Wie gesagt, die Woche bin ich weg, das Wochenende bin ich hier, nächste Woche Kurs. Dann hätten wir Freitag gesagt, oh, wenn du halt mal, Freitag ist er vielleicht krank oder im Urlaub, dann reden wir in 3 Wochen wieder oder haben es in 3 Monaten vergessen. Das wäre die Alternative gewesen. Dieses Ding. Ja. Alle unsere Folien sind im Netz. Ich bin da open Folie. Wieso habe ich was vergessen zu schwärzen? Nee, ne? Ich habe mal reingeguckt. Die Kollegen hier wissen auch, wer das ist. Also ist das nicht. Aber das ist perfekt. Ja? Perfekt. So will ich das. Ich träume davon, dass das immer so läuft. So blöde das jetzt ist. Das ist wirklich eins rauf mit Mappe. Und an der Stelle kann ich auch sagen, der Mitarbeiter ist gut, du hast eine Beförderung verdient, du kriegst mehr Geld, du sparst mehr Zeit, ich würde ganz gerne, dass du viel mehr noch für uns machst, bleib bloß lange bei uns. Das ist aus meiner Sicht affengeil. Methode Nummer zwei. Das kann ich auf dem Handy auch noch machen, das kann ich auch offline im Flieger machen, aber ich kann im Flieger nicht das Telefon nehmen und anrufen. Und anschließend bin ich von 9 bis 18 Uhr beim Kunden. Und dann gehe ich nicht vor die Tür und kann anrufen. Und um 18 Uhr bin ich... Ja, ich habe Zeit gehabt, das zu lesen. Und ich kann auch schnell lesen, aber ich kann auch quer lesen. Ich kann auch sagen, es dauert mir zu lange. Ja, ich sage gleich noch, was passiert, wenn ich nicht einverstanden bin. Kommt gleich noch. Ja, dann ist... Dann ist auch gut, Glückwunsch. Also, wie besprechen wir Dinge unter Stress? Und das stammt auch aus einem der Bücher, die ich hinten Ihnen noch zeige. Hört sich jetzt beamtenmäßig an, wir sind noch weit davon entfernt. Wir haben es ein paar Mal probiert und es war gut, kein Meeting ohne Agenda. So, also Meeting ist jetzt auch ein böses Buzzword, ja, aber kein Gespräch, kein Treffen, keine Planung. Denn das Aufstellen einer Agenda ist immer halt auch gleich eine Vorbereitung von demjenigen, der eingeladen hat, der irgendwas wollte. Was wollen wir besprechen? Wo ist die Grenze von dem, was wir besprechen? Wir haben sonst immer die Diskussion gehabt, wir haben immer uns mal kurz für 20 Minuten zusammengesetzt. Am Ende sind wir nach 1,5 Stunden teilweise auch hektischer Diskussion auseinandergegangen. Alle waren eigentlich zwischendurch genervt, weil der Schreibtisch ist voll, ich hatte noch ein Telefonat, die hat noch Jobs, das Ding ist 1,5 Stunden lang quasi vom einen ins andere gekommen und eskaliert. Wir haben keine Grenze mehr gefunden, geiles Gespräch, aber im Endeffekt total ineffizient. Und darum ist es wirklich sinnvoll, dass ich halt sage, was will ich? Dann kommt mein Chef nämlich auch vorbereitet rein und sagt nicht nur so, keine Ahnung, ja, muss ich jetzt erstmal, dann komme ich aus dem Erstgespräch ins Zweitgespräch, weil da muss ich erstmal schlau machen, Recherchen einholen. So kann ich sagen, guck dir das mal bitte an und lass mal bitte an dem, dauert eine Viertelstunde und dann ist bitte auch entschieden, das klappt, ja, wenn er auch die Chance hatte, sich vorzubereiten. Oder der Chef leitet ein, dann sollen sich die Mitarbeiter vorbereiten. Und ich stelle halt sicher, dass alle Informationen vorliegen. Ich stelle vor allem sicher, das ist bei mir sehr wichtig, dass ich dann nicht irgendwann genervt und hektisch werde, weil ich sage so, boah, ey, der Tag ist kurz, es geht zu, wir knapsen hier die zweite Stunde an, ich schaffe das heute nicht mehr, die Ausschreibung muss raus, nach 3 Stunden wird der Briefkasten geleert. Und am Ende werden solche Gespräche selten konstruktiv mehr. Und weil man, jeder redet schneller und jeder hat es eilig und nur noch ganz schnell und das ist einfach nicht gut. Dann lieber sagen, übermorgen statt heute, genau eine Viertelstunde oder genau 30 Minuten, auch das kann sinnvoll sein, dass man sich Disziplin antrainiert, sich ranzuhalten, ist auch nicht meine Stärke. Aber wir haben es ein paar Mal versucht und wann immer wir es gemacht haben, war es sehr gut. Für alle Beteiligten und auch für den Mitarbeiter, weil er mir dann die Reflexion gegeben hat, okay, wir konnten über alles reden, es war total entspannt, wir haben sachlich alles vorgebracht und vor allem, wir haben es in 30 Minuten geklärt, ist doch geil. Ja, also das war für beide Seiten gut. Methode Nummer drei, das ist was wir tatsächlich machen, immer noch zu selten, weil irgendeiner ist immer nicht da, das Projekt der Woche. Das hat sich, glaube ich, bei uns relativ schnell durchaus beliebt gemacht. Das Problem, was wir in den Consulting-Sachen auch immer wieder sehen, die ganzen Projekte ziehen sich ewig. Man ist einfach seit 1,5 Jahren oder länger damit beschäftigt, IPv6 einzuführen. An sich nichts, was man nicht einfach nur mal machen müsste, aber es gibt immer was Wichtigeres. Ja, es gibt immer Störungen, ich bin dabei, zwischendurch werde ich 3 Mal rausgerissen und wir wissen, dass Multitasking-Switchen ist eigentlich das, was die Effizienz meiner Arbeit verhindert. Wenn ich mich mal 5 Stunden konzentrieren würde, wäre da auch viel geschafft. Wenn ich jede Stunde einmal rausgerissen und mit irgendwas anderem belästigt werde, dann komme ich einfach zu nichts. Je länger ein Projekt geht, umso eher gibt es andere Projekte, die wichtiger sind. Auch das kennen wir, irgendwas schiebt sich immer dazwischen. Prioritäten vom Chef ändern sich ja vielleicht auch mal. Absprachen gehen verloren, es wird immer ineffizienter. Damals haben wir noch gesagt, das ist unser Design-Konzept. Wenn ich das ein halbes Jahr später irgendwie immer noch weiter dran rumbastel, stelle ich häufig fest, wird es anders gemacht, als wir damals besprochen hatten. Weil stimmt, ja, hatten wir mal gesagt, nee, habe ich jetzt anders gebaut. Dann sage ich ja danke, reiß ein, mach nochmal. Dann ist die Laune wieder im Keller und so weiter und so fort. Die Leute werden demotivierter, je länger es geht, weil sie einfach kein Erfolgserlebnis haben, weil sie nicht fertig werden und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist die Länge eines Projekts irgendwie der Todesstoß eigentlich. Also haben wir einfach mal gesagt, wenn die zeitlichen Ressourcen da sind, also die Cebit-Woche ist vielleicht ein doofer Zeitpunkt für sowas, aber ansonsten, wenn mal alle da sind und nicht gerade irgendwie die große Schnupfenwelle grassiert, wir machen ein PDW, ein Projekt der Woche. Die Idee davon war, ich suche mir etwas, was tatsächlich sehr überschaubar ist. Etwas, was wirklich in wenigen Tagen mit einem Hauruck-Einsatz lösbar ist. Also vielleicht gar nicht mal die eierlegende Wollmilchsau mit allem drum und dran, sondern einfach nur, wir stellen das jetzt einfach mal um, weil uns das alle nervt und wir alle froh sind, wenn es irgendwann mal weg ist und das ist ein wichtiger Baustein. Und aus dem großen Teil mache ich vielleicht lieber 4 kleine, die ich auch zu ganz verschiedenen Zeitpunkten mache, aber ich teile es in kleine Schritte ein. Ich suche mir ein Team zusammen, das für dieses PDW abgestellt wird. Und zwar genau die Leute, die zur Zielerreichung nötig sind. Also auch ein Programmierer, einer aus Marketing-Fuzzi und zwei Admins oder sowas, also teamübergreifend. Die werden auch offiziell mal dafür nominiert und freigestellt. Das heißt, im Montagsmeeting wird wirklich auch gemeinsam in der Gruppe festgelegt, was machen wir diese Woche oder übernächste Woche, wenn man es eins länger plant, als PDW, wer ist da abgestellt, und alle wissen auch, und das ist wichtig, kriegen auch die Rückendeckung vom Chef, du bist diese Woche fürs PDW freigestellt, du hast keine anderen Aufgaben, die Kollegen, die jetzt nicht im PDW sind, übernehmen mal deine Tickets und deine Jobs und so weiter und stören dich auch nicht und respektieren auch, dass eure Tür zu ist, das muss dann eben auch mal so ein bisschen heilig sein. Und dann suche ich mir nach meiner Vorstellung 3 Tage aus, also idealerweise vielleicht Dienstag, dann den Mittwoch oder Donnerstag und den Freitag. Montag ist meistens noch Wiederkommen und viele Sachen. Zwischendurch auch mal einen Tag vielleicht, wo kein PDW ist, weil es gibt viele Alltagsarbeit, Kunde bittet um Rückruf und Zeug. Und dann kann ich sagen, Mittwoch, Donnerstag kann ich das einmal zwischenschieben. Danach habe ich wieder einen klaren Kopf und am Freitag machen wir das fertig. Wichtig, ich glaube, man sollte sich da eine Deadline setzen. Freitag, 15 Uhr, ist das fertig. Und dann ist tatsächlich mein Wunsch, mein Bitte und auch mein Verlangen an das Team, dass wir uns auf dieses Ziel committen, dass wir auch wirklich sagen, wir rechnen von Freitag 15 Uhr rückwärts. Und wenn wir Donnerstagmittag feststellen, uns fehlen noch 3-4 Stunden, dann ist das tatsächlich der Zeitpunkt, wo man mal Überstunden machen muss. Weil es ist nicht der Plan, dass wir das jetzt verschieben. Oder wir scheitern, sagen, wir sind gescheitert. Ja? Aber wenn wir wirklich können, dann werden wir zur Not heute am Donnerstagabend uns Pizza bestellen und bis 24 Uhr das durchkloppen. Ausruhen können wir uns alle anderen Wochen später. Meinetwegen machen wir nächste Woche einen Tag frei. Aber jetzt gilt diese Deadline. Wir wollen dieses Ziel diese Woche abhaken und wir rechnen rückwärts. Wir werden nicht fertig, wenn wir fertig werden, sondern wir setzen an Kraft ein, was wir brauchen, um es zu erreichen. Wichtig, Störungen. Das muss der Rest des Teams wissen, der muss die frei halten, der muss Verständnis haben, dass die dann auch sagen, nee, jetzt nicht, ich kann nicht, zumindest an diesen 3 Tagen. Man kann ja sagen, komm Donnerstag wieder, dann bin ich wieder offen. Und dass da einfach keine Zisteleien irgendwie entstehen. Bei größeren Teams, wo es ein paar mehr Leute sind, vielleicht hängt man einen Zettel, PDW draußen an die Tür und macht so. Oder man sagt gleich, ihr geht in einen anderen Raum rein oder. Auf jeden Fall muss das halt respektiert werden. Wenn die trotzdem immer reinkommen, inklusive Chef, irgendwas Wichtiges gibt es immer, ich weiß, dann funktioniert das einfach irgendwie nicht. Vor allem stellen wir einfach fest, wenn die sich konzentriert dran setzen, schaffen die sehr viel. Wir haben alle mal die Prioritäten reingesetzt. Wir sparen wahnsinnig viel Overhead. Wenn das Projekt 3 Monate nebenher laufen würde, dann würden wir 40% mehr reden müssen. Und wenn jetzt so fragen, hast du schon gemacht? Nee, mache ich noch. Allein diese Kommunikation ist so viel Zeit. Immer dieser ganze Overhead, wollte ich noch, müsste ich noch, hast du noch, denke ich dran, stimmt, haben wir mal besprochen. Das kann alles wegfallen, wenn man sich jeden Morgen um 9 trifft. Halbe Stunde Meeting macht, danach macht jeder den Tag seinen Job, am Mittwoch trifft man sich um 9 Uhr, halbe Stunde, bringen sich alle auf den aktuellen Stand, wer ist wo, was fehlt noch, wo muss man vielleicht neu verteilen, welche Korrektur muss es noch geben, und am Freitag um 9 Uhr trifft man sich oder wie man das dann macht, also jeden Tag halbe Stunde, und dann kann auch jeder mit jedem auf Zuruf Informationen austauschen und der ganze Overhead fällt einfach mal weg. Das hört sich total banal an, ja, vielleicht denken Sie auch, was für ein doofes Ding, mir persönlich ist das total wichtig und ich will das auch wahnsinnig mehr ausbauen. Und Fakt ist einfach, dass als wir das ein paar Mal gemacht haben, wir einfach in so einer Woche, auch wenn es anstrengend war, einfach Altlasten weggezogen haben, die teilweise schon seit 2,5 Jahren so als Damoklesschwert immer noch, ach, wir müssen endlich nochmal. Hat sich für uns bewährt. Und ich habe eben auch das Feedback gekriegt von den Leuten, dass sie es auch gut fanden, weil es ein Erfolgserlebnis ist. Ja, wir haben es geschafft, das Ding nervt uns seit 2 Jahren. Es ist jetzt weg. Geil. Endlich mal. Ne? Noch 50 andere PDWs und wir haben alle Altlasten beseitigt. Aber das kann man sich ja, wir können es auch immer versuchen, alles parallel machen, dann haben wir es in 3 Jahren noch nicht geschafft. Und vor allem, die Leute sehen auch tatsächlich, ändert sich was, weil sonst habe ich immer das Problem, es gibt immer noch Altlasten, es gibt immer noch was, es ist immer dieselbe Scheiße, wir schieben immer einen Berg von uns her. Und hier kann man wirklich sagen, das haben wir abgebaut, das haben wir abgebaut, und da kommt man nach ein paar Monaten tatsächlich auch mal runter. Nummer 4, ich muss mich beeilen, ich muss endlich mal ein bisschen schneller reden. Was mache ich denn, wenn der Chef der Flaschenhals ist? Vielleicht, weil er ein Kontrolletti ist? Ja, vielleicht, weil er einen Kontrollwahn hat, berechtigt oder unberechtigt, vielleicht, weil er einfach zu viel zu tun hat, vielleicht, weil es in der Zwischenhierarchie fehlt, die Sachen abpuffert. Eine Sache, die bei uns ganz gut funktioniert, bei den meisten Leuten, ist das 48-Stunden-Veto. Das ist einfach ein Versprechen von mir, an dem ich mich messen lassen muss. Wenn ich keine Zeit habe, aber Entscheidungen von mir nötig sind, dann haben wir halt festgestellt, es aussitzen lassen und nicht entscheiden, noch viel schlimmer und auch keine Lösung. So, wenn ich sage, wie hier, boah, das nächste Mal am Freitag nächster Woche habe ich Zeit für sowas. Das kann nicht sein. Die meisten Sachen brauchen gar keine Freigabe vom Chef, weil die Leute haben ja auch gezeigt, und wir haben uns häufig über die Entscheidungswege unterhalten, sie treffen die richtigen Entscheidungen. Wir haben uns auch immer wieder unterhalten, du hättest das gemacht, ich hätte das gemacht, warum hätte ich vielleicht im Sinne der Firma anders entschieden als du, sodass wir eben auch uns gegenseitig annähern in unserer Denke. Und eigentlich brauche ich ja gar nichts. Ich will ja eigentlich im weitesten Sinne auch nur wissen, was läuft, damit ich vielleicht nicht sagen kann, ach, ich habe einen Sahn für 70.000 Euro gekauft, wusstest du gar nicht, dass der Kunde gekündigt hat, wir kriegen komplettes Sahn frei und wir haben dummerweise gerade 70.000 Euro verbraten, hast du bloß noch nicht gewusst. Ich will es doch einfach nur wissen, damit ich dann nämlich sagen kann, Veto, das gibt was, was ihr nicht wisst, klären wir morgen in der Firma oder nächste Woche Freitag, ich sage einfach nur Stopp. Was ich einfach sage, gebt mir das einfach, schreibt auch meinetwegen rein als Stichwort 48-Stunden-Veto sozusagen als Überschrift, dann weiß ich, ich lese alle E-Mails jeden Tag. Ich habe nicht Zeit, sie komplett zu beantworten, das sind teilweise ein paar hundert Stück und so weiter und so fort und Rückfragen habe ich schon gar keine Zeit, aber ich lese alle. Und wenn ich weiß oder wenn ich sehe, dass was richtig schief geht, dann schreibe ich einfach kurz zurück, nein, so wie ich vorhin gesagt habe, ja, geil, machen, schreibe ich rein, nein, Veto. Dann kann es sein, dass es 10 Tage dauert, bis wir Zeit haben, das zu klären, aber es ist erstmal gestoppt und ich weiß, dass nichts richtig schiefgelaufen ist. Es gibt viele Situationen, wo ich sage, ah, nee, würde ich ganz gerne diskutieren oder hier, kann diese Broschüre so in Druck? Ich habe immer Verbesserungsideen und ich würde immer gerne was anderes machen. Ja? Es gibt auch Situationen, wo ich sage, ja, morgen im Zug machst du, dann kommt was dazwischen. Und dann auf einmal sitzen die eine Woche da und kriegen keine Entscheidung von mir und können nicht in die Druckerei gehen damit. Also da ist es mir dann lieber, wenn ich es nicht geschafft habe, in 48 Stunden ein Okay dazu geben, dann gilt das automatisch als erteilt. Denn das ist ganz wichtig. Also Voraussetzungen, sie legen natürlich irgendwas Vernünftiges vor, sonst schreibe ich natürlich wieder Veto. Das hat er gesagt. Wichtig ist halt eben, ich möchte, dass es nicht partout schief geht, aber besser ist eben eine 90-prozentige suboptimale Entscheidung als gar keine. Wahrscheinlich hätte man den Flyer besser machen können, man hätte auch bei den 3 Referenzen eine noch gegen eine bessere austauschen können, das wäre mir eigentlich auch wichtig gewesen, aber wenn ich schon 48 Stunden keine Zeit hatte, mich darum zu kümmern, dann gab es offensichtlich noch Wichtigeres. Ich bin nicht total begeistert darüber, aber wir haben den Flyer. Als so wie es jetzt also sogar bei der Teams passiert ist, irgendwas haben wir dann am Ende nicht mehr geschafft, weil dann ist es ganz untergegangen. Fakt ist, es wurde mir vor 4 Wochen vorgelegt und seitdem vergammelt es im Postfach, weil ich eben sagte, wir wollten nochmal drüber reden, ich muss den Kunden erstmal fragen. Also das finde ich tatsächlich sehr wichtig und diejenigen, die das mit mir machen und wo wir es haben, klappt das tatsächlich sehr gut. Voraussetzung ist, sie legen mir das vor, wenn ich von dir nichts höre, 48 Stunden Veto, dann geben wir das Donnerstag 12 Uhr in Druck. Dann denke ich mir am Dienstag im Hotel so, entweder setzt du dich jetzt nachts um 2 im Hotel noch 2 Stunden hin, kann ich machen, muss ich mir aber nicht geben. So wichtig ist es mir dann eben doch nicht. Und wenn ich keine Zeit mehr habe, ja, dann geht es eben mit dem suboptimalen Referenzanteil in Druck. Da geht die Welt dann auch nicht unter. Daran muss sich natürlich ein Teamleiter oder Chef auch messen lassen. Auf jeden Fall ist es auch eure Sicherheit. Er kann anschließend nicht sagen, wie konntest du nur? Ja, eigenmächtig gemacht. Und wenn er Nein sagt, gut, dann kann man später irgendwann mal in Ruhe telefonieren, aber es ist zumindest nicht schiefgelaufen. Letzter Teil für heute. Einfach mal die Ruhe weghaben. Homeoffice. Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil in den meisten Firmen zählt halt die Stechuhr. Ja? Arbeitsleistung wird in Zeit gerechnet, nicht in Ergebnissen. Ja, in Anwesenheit. Ja? Die Idee, wer schneller arbeitet, darf früher nach Hause gehen, weil er mit der Arbeit schon fertig ist, ist eigentlich eher nicht der Fall. Sondern meistens so, wer schneller arbeitet, macht mehr und ist der Depp. Und insofern ist es... Das eine Buch, was ich Ihnen gleich zeige, dreht sich zur Hälfte darum, mit wie überrede ich meinen Chef dazu, dass er mir erlaubt, Homeoffice zu machen, damit ich meiner Firma was Gutes tun kann. Das ist schon ganz suffisant. Wir haben das jetzt mal ausprobiert, das ist durchwachsen, ich stelle auch gleich die Nachteile vor, aber prinzipiell, wenn ich wirklich auch mal sage, hey, ich bleibe mal einen Tag zu Hause, ich will konzentriert ohne Störung an dem Projekt arbeiten, also eine Art PDD, also Projekte des Tages, nicht Projekt der Woche mit mir alleine. Und dann kann das ganz sinnvoll sein. Die Idee ist eben auch, dass ich eigentlich mehr Zeit habe, weil ich Arbeitszeit spare. Die Idee ist vielleicht auch so, das interessiert mich auch, ich will ja auch was tun. Ich kloppe mir das bis nachts um 10 irgendwie um die Ohren und dafür bin ich dann eben auch fertig und habe das neue Monitoring umgezogen auf den Rechner und so weiter und so fort. Homeoffice, liebe Chefs und Teamleiter, ist gar nicht mal schlecht. Ja? Gerade wenn es um konkrete Aufgaben und konkrete Problemstellungen geht, die man einfach nur mal konzentriert machen soll, zu denen man in der Firma einfach mal seit 4 Wochen einfach nicht kommt. Zu Hause bleiben, einschließen. Aber dann, liebe Leute, bitte auch wirklich machen. Eigentlich ist es Win-Win. Der Arbeitnehmer hat den Erfolg, ich habe das geschafft, ich habe wieder ein Problem gelöst, meine Seele wird ein Stück leichter. Und der Arbeitgeber sagt, prima, das ist wieder weg und so weiter und so fort. Erfordert halt Vertrauen. Das Problem ist eigentlich, das muss halt auch funktionieren. Und es gibt dann schon auch, muss ich so sagen, die Gefahr, dass das eben mit ich mache einen halben Tag Urlaub verwechselt wird. Ne? Ich mache heute einen Tag Homeoffice, heißt nicht, ich lege die Füße hoch und entspanne mich, sondern eigentlich, ich leiste an dem Tag das Doppelte, mal so ganz pikant gesagt. Und das ist tatsächlich was, wo wir auch mal wieder feststellen, dass das da durchaus unterschiedliche Verständnissachen gibt. Das merken wir halt dann daran, dass wir zum Beispiel die Leute einfach permanent 3 Stunden lang weder im Chat sehen noch ans Telefon kriegen. Und ein Tag Homeoffice heißt, ich bin von 9 bis 18 Uhr ganz normal am Arbeitsplatz, bloß halt an einem anderen Ort. Und ich bin 3 Stunden lang nicht erreichbar und in der Firma rufen die Kunden an und wir können sie nur vertrösten und sagen, keine Ahnung, wir erreichen ihn nicht. Dann bitte ich die Leute, lieber einen Urlaubstag einzureichen. Das ist ein Punkt, an dem wir auch bei uns noch arbeiten müssen. Ansonsten haben wir mit Homeoffice ja gute Erfahrungen gemacht und ich kann nur einladen, das auch vielleicht als Kultur, sich da mal zurückzuziehen und sich darauf zu konzentrieren, einzuführen. Also, ich überziehe gerade um 3 Minuten. Was nehmen wir jetzt mit nach Hause? Versteh deinen Chef oder andersrum, lass deinen Chef auch dich verstehen. Erkläre dich halt auch, indem du ihm vernünftig was vorlegst. Sag ihm, was er alles wissen muss oder was deine Kollegen alles wissen muss. Gebt ihm eine Steilvorlage. Wenn ihr euch einfach mal in die Gegenposition versetzt, würde ich mit dem, was ich hier gerade erzähle oder vorlege, darauf antworten und zustimmen können. Ja, wenn ihr das nicht könnt, dann funktioniert es einfach nicht. Akzeptiert, dass er vielleicht auch mal anders entscheidet, weil er andere strategische Sachen im Kopf hat. Gut, das ist auch ein schwieriges Thema. Vielleicht kann man auch nicht alles verstehen, vielleicht ist er inkompetent, vielleicht sieht er aber auch einfach nur andere Faktoren. Und natürlich gilt auch da, wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Gut, okay, das ist allgemein das Konfliktkommunikation. Dann die 5 Punkte, die wir jetzt gerade hatten in den 5 Projekten. Ja-Nein-Fragen, für mich das absolut Wichtigste an diesem ganzen Teil. Kein Meeting ohne Agenda, müssen wir noch mehr machen. Ich glaube, dass das tatsächlich was bringt, um vernünftiger und sachlicher miteinander zu diskutieren und auch Sachen nicht persönlich zu nehmen. Projekt der Woche klappt sehr gut, 48-Stunden-Veto klappt sehr gut und Homeoffice, gut, das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welchen Job man macht, ob man jetzt im Headdesk ist, wo man am Telefon ist oder als Admin einfach mal die Revolution ausrufen muss. 4 Bücher, die ich in dem Zusammenhang mal ans Herz legen möchte, sind die hier. Die ersten beiden wurden mir selber nur von einem IT-Leiter mal empfohlen. Ich habe sie daraufhin gelesen, an einem Wochenende verschlungen. Die 4-Stunden-Woche ist eigentlich der Weg mit, wie arbeite ich nie, kündige bei meinem Chef und werde Millionär. Trotzdem ist da wahnsinnig viel Interessantes dran, was eben effizientes Arbeiten, vernünftiges Miteinander angeht. Also muss ja nicht jeder gleich versuchen, ein Millionär zu werden wie der Autor dort. Aber es über die Art und Weise, wie man vernünftig arbeitet, weiß da sehr viel Interessantes drin. Der Termin ist ein mittlerweile gar nicht unbekannter Roman über Projektmanagement, den sollten sich alle Programmierer und Projektleiter mal reinpfeifen. Das ist von der Literatur, also das ist ein Roman, ein fiktiver Roman, aber von der literarischen Qualität, also so ein bisschen über Shades of Grey, das liest man jetzt nicht der literarischen Qualität wegen. Aber es ist tatsächlich sehr interessant, weil er analysiert, ist zum Beispiel ein Projektteam mit 25 Leuten tatsächlich effektiver als eins mit 5. Und da kann sie ja glaubhaft darlegen, nein, ist es nämlich nicht. Ja, weniger ist mehr. Und dann von der Linda Schröter, manche kennen die vielleicht, die hat bei uns auch an der Akademie immer die IT, die Konfliktkommunikationstrainings gemacht. Ich glaube, jede Firma sollte da regelmäßig hin. Die hat jetzt im Dezember ein Buch veröffentlicht, was ich auch in einem Wochenende verschlungen habe. Mein Team würde jetzt sagen, ja, aber exakt 0% davon umgesetzt. Ich arbeite noch dran. Aber das kann ich durchaus sehr empfehlen. Das gehört allerdings auch auf die Schreibtische eines Arbeitnehmers, weil zur Kommunikation gehören immer 2. Und wollte ich ehrlich gesagt mal im 5er-Pack bestellen und mal der Reihe um austeilen. Kann ich sehr empfehlen, einfach mal bestellen, mal angucken lassen. In diesem Sinne freue ich mich auf Feedback jetzt draußen gleich vor der Tür, denn werden wir gleich zwangsgeräumt und danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben irgendwas mitnehmen können. Applaus